Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen und herzlich willkommen zur Telefonkonferenz der BMW Group zum zweiten Quartal 2015. Zum ersten Mal mit uns anlässlich einer Quartalstelefonkonferenz ist heute Harald Krüger, Vorsitzender des Vorstands der BMW AG. Er und Dr. Friedrich Eichiner, Mitglied des Vorstands der BMW AG, verantwortlich für Finanzen, werden Ihnen zunächst einen Überblick über die Geschäftsentwicklung geben. Im Anschluss haben Sie dann, wie immer, Gelegenheit, Ihre Fragen zu stellen. Damit übergebe ich das Wort an Herrn Krüger.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Auf 5 Schwerpunkte werde ich heute eingehen. Erstens die Entwicklung der großen Marktregionen. Zweitens unsere global ausbalancierte Verteilung bei Absatz und Produktion. Drittens neue Modelle bei BMW und Mini. Viertens die wichtigsten Kennzahlen im ersten Halbjahr. Und fünftens einen ersten Ausblick auf unseren Strategieprozess. Gestatten Sie mir zuvor einige einführende Gedanken. Für unsere Geschäftsentwicklung bestehen zahlreiche Herausforderungen. China hat wiederholt Turbulenzen an den chinesischen Festlandbörsen erlebt. Auch die Situation in BRIC-Märkten wie Russland und Brasilien bleibt angespannt. Darüber hinaus existieren wirtschaftliche und politische Ungewissenheiten, die ein Risiko für die weltweite Konjunktur darstellen und das Automobilgeschäft beeinflussen. Nicht zuletzt muss unsere Branche die politischen Anforderungen zur Senkung der CO2-Emissionen erfüllen und dafürhin für weiterhin viel Geld investieren. Bei der BMW Group ist und bleibt die Ausrichtung für unser Handeln langfristig. Es ist unser gemeinsames Ziel, das Unternehmen für die Zukunft aufzustellen. Dazu richten wir uns immer wieder neu aus. Welche Themen und Geschäftsfelder sichern unseren Erfolg? Was wünschen und brauchen unsere Kunden? Mit welchen Produktinnovationen und Services differenzieren wir uns vom Wettbewerb? All diese Fragen sind Bestandteil unseres aktuellen Strategieprozesses. Zum ersten Schwerpunkt. Wie haben sich die Automobilmärkte und unsere Absatzzahlen in den großen Weltregionen im ersten Halbjahr 2015 entwickelt? Erstens Europa. Hier ist der Trend bei den Neuzulassungen insgesamt positiv. Märkte wie Spanien, Italien, Portugal und Irland sind in den ersten 6 Monaten sogar kräftig gewachsen. Für die BMW Group ist Europa unverändert die größte Absatzregion mit rund 44% aller verkauften Fahrzeuge. Im ersten Halbjahr stieg unser Absatz in Europa um 9,5% auf über 488.000 Automobile. Zweitens, Amerika und die USA. Auch auf dem amerikanischen Kontinent haben unsere Verkaufszahlen um 9,5% zugelegt. In den USA ist die BMW Group mit 9,6% doppelt so stark gewachsen wie der Gesamtmarkt. In Summe bedeutet das über 242.300 Fahrzeuge. Die allgemein positive Stimmung der Verbraucher in den USA spiegelt sich auch auf dem Automobilmarkt wider. Gleichzeitig, aber das ist die Kehrseite der Medaille, wird der Wettbewerb in den USA noch intensiver. Viele Hersteller transferieren derzeit Volumen in die USA mit entsprechenden Auswirkungen auf die Preise. Drittens, Asien und China. In Asien haben wir in den ersten 6 Monaten rund 337.000 Fahrzeuge ausgeliefert, ein Plus von 4,4%. In China hingegen beschleunigt sich die Entwicklung zur Normalisierung des Wachstums. Das dämpft die überdurchschnittlich hohen Zuwachsraten bei Automobilverkäufen der vergangenen Jahre. Wir haben immer betont, eine solche Entwicklung war zu erwarten. In unseren Planungen haben wir dies berücksichtigt. Im ersten Halbjahr haben wir über 230.700 Automobile in China verkauft. Das sind 2,3% mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. China bleibt für uns ein bedeutender Markt mit Potenzial. Für unsere chinesischen Kunden erweitern wir künftig unser Angebot an lokal gefertigten BMW-Modellen und setzen so mittelfristig neue Kaufanreize. Viertens, BRIC-Staaten. In einigen Schwellenländern gehen die allgemeinen Zulassungszahlen weiter deutlich zurück. Das betrifft zum Beispiel Brasilien und Russland. Die Absatzzahlen der BMW Group hingegen steigen in Brasilien seit 3 Jahren wieder an. In Russland sind sie jedoch weiter rückläufig. All dies zeigt, die globalen Automobilmärkte entwickeln sich weiter unterschiedlich. Es gibt Chancen und Herausforderungen. Damit zum zweiten Schwerpunkt. Wir verfolgen weiterhin den Ansatz einer ausbalancierten Absatzverteilung. So sind wir in der Lage, temporäre Marktschwankungen auszugleichen. Dazu brauchen wir mehr denn je eine global ausgewogene und lokal starke Produktion. Unser Netzwerk aus 30 Standorten in 14 Ländern bauen wir gezielt aus, mit Fokus auf die großen Weltregionen. Europa mit Standorten in Deutschland, England und Österreich sowie Auftragsfertigung in Österreich und in den Niederlanden. In Asien mit unseren Werken in Shenyang und Tiexi, in China sowie unserem Werk in Indien. In Amerika mit unserem US-Werk Spartanburg und unserem neuen Werk in Brasilien. Mit dem Ausbau des Werkes Spartanburg und dem neuen Werk in Mexiko stärken und erweitern wir unsere Produktionsbasis auf dem amerikanischen Kontinent. Wir verbessern zugleich unser Natural Hedging. In Spartanburg investieren wir von 2014 bis 2016 1 Milliarde US-Dollar. Ab Ende 2016 können dort pro Jahr mehr als 450.000 Fahrzeuge produziert werden. Dann wird Spartanburg das größte Werk in unserem globalen Produktionsnetzwerk. Wir reagieren damit auch auf den anhaltenden Trend zu SUVs. Aktuell stammt nahezu jeder dritte verkaufte BMW aus der X-Familie. Mit neuen Modellen und wie dem X7 vergrößern wir künftig unser Angebot Made in Spartanburg. Unser Werksstandort in Mexiko ist die logische Ergänzung zu den USA. Er soll 2019 die Produktion aufnehmen mit einer geplanten Kapazität von 150.000 Fahrzeugen jährlich. Auch in San Luis Potosí investieren wir 1 Milliarde US-Dollar in den nächsten Jahren. Wir verstärken damit unsere Präsenz im wichtigen NAFTA-Raum. Hier ist Mexiko mit seinen zahlreichen bilateralen und regionalen Freihandelsabkommen ein Standort mit Zukunft. Laut Prognosen soll der weltweite Automobilmarkt in den nächsten Jahren weiter wachsen. Von über 80 Millionen Neuzulassungen im Jahr 2014 auf mehr als 90 bis knapp 100 Millionen Einheiten in 2020. Mit unserem globalen, hochflexiblen Produktionsnetzwerk schaffen wir die Basis für weiteres Wachstum. Damit zum dritten Schwerpunkt. Dank unserer starken Premium-Marken sind unsere Fahrzeuge bei den Kunden begehrt. Die Marke BMW ist heute vielfältiger und breiter aufgestellt als je zuvor. Das Spektrum reicht von BMW i über unsere Kernmarke BMW bis hin zu BMW M. Unsere Kunden fragen sowohl nachhaltige als auch besonders leistungsstarke Modelle nach. Allein im ersten Halbjahr 2015 haben wir über 12.500 rein elektrisch angetriebene BMW i3 und i8 verkauft. Das sind mehr als doppelt so viele wie im ersten Halbjahr 2014. Im gleichen Zeitraum wurden mehr als 30.500 BMW M- und M-Performance-Modelle ausgeliefert. Insgesamt hat die BMW Group im ersten Halbjahr 2015 über 1,099 Millionen Automobile abgesetzt. Nie zuvor haben wir in einem Halbjahr mehr Fahrzeuge verkauft. Die Marken BMW und Mini erzielten neue Höchstwerte. Rolls-Royce erreichte das zweitbeste erste Halbjahr bisher. BMW bleibt die Nummer 1 im Premium-Segment. BMW Motorrad erzielte das beste Halbjahr seiner Geschichte mit über 78.400 verkauften Einheiten. Bei der Kernmarke BMW steht das Jahr 2015 ganz im Zeichen des neuen Siebener. Die positive Resonanz der weltweiten Medien unterstreicht den wegweisenden Charakter der sechsten Modellgeneration des neuen Siebeners und die Innovationskraft unseres Unternehmens. Viele Berichte heben die gelungene Balance aus perfektem Fahrgefühl, Vernetzung und Komfort hervor. Genau diese Balance entspricht unserem Verständnis von modernem Luxus. Neben dem neuen BMW 7er können unsere Kunden zwischen weiteren attraktiven neuen Modellen wählen. Seit Juni ist der neue BMW 2er Grand Tourer erhältlich. Er ist der erste BMW in der Premium-Kompaktklasse mit bis zu 7 Sitzen. Die wichtige BMW 3er-Reihe ist seit 40 Jahren das Herz der Marke BMW. Seit Ende Juli ist die Modellüberarbeitung des BMW 3er verfügbar. Dazu zählen Limousine, Touring und M3. Und im Herbst kommt der neue BMW X1 auf den Markt mit Head-Up-Display und weiteren Fahrerassistenzsystemen. Die zweite Generation des X1 basiert auf unserer UKL-Frontantriebsarchitektur. Ebenfalls im Herbst folgt der besonders effiziente BMW X5 X3 4.0e. Als erstes Sport-Activity-Vehicle vereint er Allradantrieb und Plug-in-Hybrid-Antrieb. Dieses bildet den Auftakt für ein breites Angebot an Plug-in-Hybriden in BMW-Baureihen, das wir den Kunden künftig unterbreiten. Die Marke Mini bietet aktuell ein sehr junges Produktportfolio. Der neue Mini 3- und 5-Türer wurden von den Kunden sehr gut angenommen. Die Verkaufszahlen haben sich im ersten Halbjahr gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres mehr als verdoppelt. Vor wenigen Wochen haben wir in den Medien den neuen Mini Clubman vorgestellt. Er ist eines von wenigen charakterlich eigenständigen Modellen, die Mini künftig prägen werden. Insgesamt gibt es in diesem Jahr 15 neue Anläufe bei BMW und Mini. Das sind fast genauso viele wie im bisher anlaufstärksten Jahr 2014. Die Begehrlichkeit unserer Produkte bleibt die Grundlage für unseren Erfolg. Damit zum vierten Schwerpunkt. Die wichtigsten Kennzahlen im Zeitraum Januar bis Juni 2015 lauten: Zum ersten Mal haben wir in einem ersten Halbjahr ein EBIT von über 5 Milliarden Euro erzielt. Das Konzernergebnis vor Steuern liegt bei über 4,8 Milliarden Euro und damit leicht über dem Niveau des vergleichbaren Vorjahreszeitraums. Der Konzernüberschuss beträgt mehr als 3,2 Milliarden Euro. Die EBIT-Marge im Segment Automobile liegt mit 8,9% innerhalb des von uns angestrebten Profitabilitätskorridors. Wir halten also Kurs für unsere Ziele im Gesamtjahr 2015. Das bedeutet konkret ein solider Anstieg beim Absatz auf Group-Ebene, ein solider Anstieg des Konzernergebnisses vor Steuern, eine EBIT-Marge im Segment Automobile im Korridor von 8-10%. Dabei gehen wir jedoch davon aus, dass sich die allgemeinen Rahmenbedingungen für unser Geschäft nicht weiter verschlechtern. Herr Dr. Eichinger wird auf unsere Prognose näher eingehen. Meine Damen und Herren, die entscheidende Frage, die unser Handeln leitet, ist: Was für ein Unternehmen wollen wir in der Zukunft sein und wie stellen wir uns dafür richtig auf? Im Herbst 2007 hatten wir unsere Strategie Number One bis ins Jahr 2020 verabschiedet. Seitdem haben sich viele Trends weiter verstärkt oder massiv beschleunigt. Vor allem die Digitalisierung und damit verbundene technologische Möglichkeiten verändern das Automobil und seine grundsätzliche Rolle. Der neue BMW 7er mit seinen Innovationen ist dafür das aktuellste Beispiel. Sie verändern auch den gesamten Prozess der Industrialisierung in unserer Branche. Das Auto als größter mobiler Datenspeicher wird ein wesentliches Element des Internet of Things. Neben dem technologischen Umbruch zur nachhaltigen Mobilität ist dies der nächste fundamentale Wandel für unsere Industrie. Wir sehen in neuen technologischen Trends vor allem neue Chancen für das Automobil, unsere Industrie und die Kunden. Aus diesem Grunde führen wir ein umfassendes Update unserer Strategie durch. Es ist noch zu früh, um über Details zu reden. Schnelligkeit ist in diesem Prozess wichtig. Für mich haben aber Qualität und Sorgfalt jedoch klare Priorität. Ziel ist es, die Strategie auf künftige Herausforderungen auszurichten, bis ins Jahr 2025 und darüber hinaus. Mit Connected Drive, Future Retail, Drive Now und digitalen Services bieten wir den Kunden bereits heute ein umfassendes Angebot an Dienstleistungen und Vernetzung. Seit langem sind wir weit mehr als ein reiner Hersteller von Fahrzeugen. Die Übernahme des Kartendienstes hier von Nokia durch die drei deutschen Premium-Hersteller ist ein weiterer strategischer Baustein. Mit diesem Schritt soll die Verfügbarkeit der Produkte und Dienstleistungen von hier dauerhaft gesichert werden. Und zwar als offene, unabhängige und wertschaffende Plattform für cloudbasierte Karten- und Mobilitätsdienstleister. Diese Plattform wird für alle Kunden aus der Automobilindustrie und anderen Branchen zugänglich sein und bleiben. Das ist wichtig, weil hier eine Schlüsselrolle bei der digitalen Revolution der Mobilität spielen wird. Die Kombination hochpräziser Karten mit Daten aus dem Fahrzeugumfeld schafft die Voraussetzung, dass das Fahren für alle sicherer und einfacher zu machen. Hier schafft die Grundlage für die nächste Generation der Mobilität und ortsbezogene Dienste. Für die Automobilindustrie ist dies die Basis für neue Assistenzsysteme bis hin zum vollautomatisierten Fahren. Meine Damen und Herren, Sie sehen, wir treffen strategische Entscheidungen mit langfristiger Perspektive. Wir passen unser Geschäftsmodell an die komplexen Herausforderungen in Gegenwart und Zukunft an. Und wir investieren weiter in das Unternehmen, in unsere Produkte und Marken, in neue Services und unsere Standorte weltweit. So wandeln wir uns immer stärker zu einem Anbieter von individueller Mobilität im Premium-Bereich. Und gemäß unseres Anspruchs wollen wir auch hier führend sein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Soweit Herr Krüger, vielen Dank. Und nun wird Herr Dr. Eichinger fortfahren. Herr Dr. Eichinger, bitte.
Meine Damen und Herren, auch von meiner Seite einen guten Morgen. Die erfolgreiche Geschäftstätigkeit der BMW Group setzt sich im zweiten Quartal fort. Mit über 573.000 Auslieferungen ist es das volumenstärkste zweite Quartal unserer Geschichte. Die Volumensteigerung um 7,5% beweist, dass die BMW Group mit attraktiven Modellen am Markt ist. Sie zeigt die Stärke unserer Premium-Marken und unseres Produktportfolios. Sie spricht für unsere Strategie global balancierten Absatzwachstums. BMW Motorrad hat über 47.000 Zweiräder ausgeliefert, mehr als je zuvor in einem Quartal. Die Entwicklung in den Märkten hält gegenüber den ersten drei Monaten an. In Amerika und in Europa verzeichnen wir, wie bisher, ein solides Absatzwachstum. In den USA ist eine erhöhte Wettbewerbsintensität zu verzeichnen, da der Markt auch aufgrund der Dollarstärke attraktive Rahmenbedingungen bietet, allokieren viele Hersteller Einheiten aus China oder anderen Märkten dorthin. Seit Monaten mehren sich die Anzeichen für ein moderates Wachstum im chinesischen Automobilmarkt. Seine Normalisierung verläuft schneller als zunächst erwartet. Das zweite Quartal war für die gesamte Branche von steigender Wettbewerbsintensität gekennzeichnet. Die Volatilität des chinesischen Kapitalmarkts hat zudem die Kaufzurückhaltung bei den Konsumenten verstärkt. In den vergangenen Jahren hat auch unser Unternehmen von hohen zweistelligen Wachstumsraten in China profitiert. Im letzten Jahrzehnt hat sich unser Absatzvolumen auf 456.000 Fahrzeuge nahezu verzwanzigfacht. Wie wir schon seit längerem betont haben, kann ein derart dynamisches, zweistelliges Wachstum kein Dauerzustand sein. Als einer der führenden Anbieter im Premium-Segment in China sind wir nach wie vor zuversichtlich über die mittel- und langfristige wirtschaftliche Entwicklung in diesem Markt. Mit dem stetigen Wirtschaftswachstum wird auch die Nachfrage nach Automobilen wachsen. Dafür sprechen auch die umfangreiche Infrastruktur, die niedrige Motorisierungsrate und die wachsende Premium- und marktaffine Mittelschicht. Chinas kurzfristige Entwicklung in den nächsten Monaten ist schwieriger abzuschätzen. Gegenwärtig stellen wir uns auf Veränderungen mit Produktionsanpassungen ein und auf ein niedriges Wachstum und bauen Lagerbestände im Handel ab. Mit unseren kommenden attraktiven Modellen setzen wir in den nächsten Monaten neue Kaufanreize. Zudem führen wir diverse Maßnahmen in der chinesischen Vertriebsorganisation durch. Damit stärken wir unsere Profitabilität und diejenige unserer Händler. Das weltweite Absatzvolumen von nahezu 1,1 Millionen Fahrzeugen hat den Umsatz des Konzerns im ersten Halbjahr auf Rekordhöhe gebracht. Die Umsatzerlöse des Konzerns betragen nach sechs Monaten 44,85 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist dies ein Zuwachs von 17,6%. Positive Umrechnungseffekte aufgrund der Abwertung des Euro gegenüber den Hauptwährungen haben auch zu dieser Erhöhung beigetragen. Bereinigt um die Währungseffekte beträgt der Umsatzanstieg 8,1%. Im Konzern liegt das Halbjahres-EBIT mit 5,05 Milliarden Euro erstmals über der 5-Milliarden-Marke. Die EBIT-Marge für die BMW-Gruppe beträgt nach sechs Monaten 11,3%. Das Vorsteuerergebnis der BMW-Gruppe liegt im ersten Halbjahr mit 4,85 Milliarden Euro leicht über dem Niveau des Vorjahres. Im zweiten Quartal beträgt das Vorsteuerergebnis im Konzern 2,58 Milliarden Euro. Es bleibt leicht unter dem sehr starken Vorjahresquartal, welches das bislang beste überhaupt war. Die EBT-Marge auf Konzernebene beträgt im zweiten Quartal und nach sechs Monaten jeweils 10,8%. Die BMW Group orientiert sich wie bisher an ihren unternehmensstrategischen Zielen. Wir investieren wie geplant in neue Produkte und treiben die Zukunftsorientierung des Unternehmens voran. In Anlagen und Produkte hat die BMW Group im ersten Halbjahr nahezu 2,21 Milliarden Euro investiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist dies ein Rückgang um 14,4%. Schwerpunkte unserer Investitionstätigkeit waren der neue Sima, die soeben eingeführte, überarbeitete Dreierbaureihe und der Zweier Grand Tourer sowie die im Oktober erscheinenden X1 und Mini Clubman. Die Investitionsquote des ersten Halbjahres beträgt 4,9% vom deutlich höheren Umsatz. Für das Gesamtjahr erwarten wir aufgrund der Vielzahl der Projekte weiterhin hohe Investitionen in der Größenordnung des Vorjahres. Insgesamt ist eine Investitionsquote von unter 7% vom Umsatz unser Richtwert. Dieser gewährleistet unsere Wettbewerbsfähigkeit auch in der Zukunft. Die Forschungs- und Entwicklungsleistungen im ersten Halbjahr 2015 betragen 2,1 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vergleichszeitraum ist dies ein Anstieg um 2,7%. Alternative Antriebskonzepte und Maßnahmen zur CO2-Reduzierung sind dabei Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte gewesen. Zudem haben wir die Themenbereiche Digital Services sowie Konnektivität gestärkt. Investiert haben wir auch in die Fahrzeugarchitekturen der kleinen Baureihen mit Vorderradantrieb und der großen Baureihen mit Hinterradantrieb. Mit den F&E-Tätigkeiten stärken wir die Position des Unternehmens im Wettbewerb. Die Forschungs- und Entwicklungsquote im ersten Halbjahr liegt auch aufgrund der Währungsumrechnungseffekte in den Umsatzerlösen bei nur 4,7%. Für das Gesamtjahr strebt das Unternehmen eine Quote im Zielkorridor von 5 bis 5,5% vom Umsatz an. Wir erwarten in der zweiten Jahreshälfte anlaufbedingt höhere Investitionen und F&E-Leistungen. Zum Halbjahr beträgt die Liquidität der BMW Group 11,3 Milliarden Euro. Die solide Liquiditätsposition stärkt unsere finanzielle Flexibilität. Jetzt komme ich zur Ertragslage der einzelnen Segmente. Die positive Absatzentwicklung hat im Segment Automobile zu höheren Umsatzerlösen geführt. Sie betragen im ersten Halbjahr 40,54 Milliarden Euro und liegen um 15,6% über dem Vorjahreswert. Der gegenüber dem Absatz überproportionale Umsatzanstieg ist zum Teil auf Umrechnungseffekte aus Währungen zurückzuführen. Bereinigt um diesen Einfluss sind die Umsatzerlöse im ersten Halbjahr um 5,7% gestiegen. Das EBIT des Segments beträgt im ersten Halbjahr 3,61 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist es leicht um 3,4% rückläufig. In der Drei-Monats-Betrachtung liegt das EBIT mit 1,82 Milliarden Euro und damit bei 1,82 Milliarden Euro und damit um 15,8% unter dem Vorjahreszeitraum. Wie erwähnt, dient mit dem zweiten Quartal 2014 ein äußerst starkes Quartal als Vergleichsbasis, in dem das Unternehmen von einem günstigeren Fahrzeugmix, einem besseren Preisumfeld und niedrigeren Personalkosten profitierte. Die EBIT-Marge des Segments beträgt nach 6 Monaten 8,9% und liegt innerhalb unseres Zielkorridors von 8 bis 10%. Sie fällt auch aufgrund der währungsbedingten höheren Umsatzerlöse niedriger aus. Ich gehe jetzt näher auf die Einflussfaktoren im zweiten Quartal 2015 ein. Der Fahrzeugmix hat sich im zweiten Quartal 2015 zugunsten der kleinen und kompakten Modelle verändert. Der Anteil der Marke BMW am Absatz liegt im zweiten Quartal 2015 um 2 Prozentpunkte unter demjenigen des Vorjahresquartals. Mit mehr als 91.600 Auslieferungen hat die Marke Mini gerade ihren höchsten Absatzerfolg in einem zweiten Quartal erzielen können. Zudem zeigen bei BMW vor allem die kompakten Modelle wie der 2er Active Tourer sowie die 4er-Reihe und der neue X4 die meisten Zuwächse. Das Preisumfeld im zweiten Quartal ist hinter unseren Erwartungen geblieben und hat das Ergebnis belastet. Im chinesischen Markt haben auch die Premium-Hersteller ihre Modelle preislich repositioniert. Die Verbraucher erwarten zudem verstärkt Preisnachlässe. Wie erwähnt, ist auch im US-Markt der Trend zu Incentives gestiegen. Innerhalb Europas ist vor allem der Absatz mit kompakten Modellen in Süd- und Westeuropa gewachsen. Dort hält die erfreuliche Tendenz zur Erholung an. Die BMW Group baut das weltweite Produktionsnetzwerk aus und stärkt ihre Kernkompetenzen im Entwicklungsbereich. Zudem erhöht das Unternehmen seine Expertise in der IT, beispielsweise in Zukunftstechnologien wie Digital Services. Die Belegschaft des Unternehmens ist zum 30. Juni auf 119.489 Mitarbeiter gewachsen, ein Plus von 6,2%. Entsprechend sind im Berichtszeitraum höhere Personalkosten für die BMW Group angefallen. In Deutschland, wo gut 70% der Mitarbeiter beschäftigt sind, kam die mit den Tarifparteien vereinbarte Gehaltserhöhung um 3,4% hinzu, die seit dem 1. April 2015 wirksam ist. Auch im zweiten Quartal haben sich Wechselkursveränderungen positiv ausgewirkt und einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag zum Ergebnis beigetragen. Für das Gesamtjahr erwarten wir weiter positive Effekte daraus. In den Hauptwährungen ist der Konzern weitgehend abgesichert. Auch für die Folgejahre haben wir bereits Währungsabsicherungen zu attraktiven Konditionen getätigt. Gegenüber dem Vergleichszeitraum fielen im ersten Halbjahr 2015 höhere Vertriebs- und Verwaltungskosten an. Der Anstieg beruht neben den erwähnten Personalkosten auch auf höheren Aufwendungen für IT-Projekte und Markteinführungskosten für die genannten neuen Modelle. Im Finanzergebnis des Segments Automobile liegt der Ergebnisbeitrag des chinesischen Joint Ventures BBA unter demjenigen des Vorjahreszeitraums. Neben der Normalisierung des Marktes wirken sich die Anlaufkosten neuer Fahrzeuge und die Kapazitätserweiterung belastend auf den BBA-Ergebnisbeitrag aus. Unser Joint Venture in China bereitet aktuell den Anlauf von neuen Modellen und Antriebstechnologien vor und investiert in den Bau eines neuen Motorenwerks. Des Weiteren hat die Stichtagsbewertung von Finanzderivaten das Finanzergebnis des Segments negativ beeinflusst. Abschließend betrachte ich noch die Finanzlage des Automobilsegments. Per 30. Juni hat sich der Free Cashflow sehr stark erhöht. Im zweiten Quartal haben wir aktiv Lagerbestände abgebaut. Der Free Cashflow beträgt zum Stichtag 2,56 Milliarden Euro. Wir halten für das Gesamtjahr an dem Zielwert von über 3 Milliarden Euro fest. Im Segment Automobile beläuft sich das Nettofinanzvermögen per 30. Juni auf 13,6 Milliarden Euro. Damit komme ich zum Segment Finanzdienstleistungen. Mit dem internationalen Ausbau ihres Geschäfts ist die Sparte weiter auf Wachstumskurs. Im ersten Halbjahr hat das Segment mehr als 801.000 neue Leasing- und Finanzierungsverträge mit Endkunden abgeschlossen. Das entspricht einem Zuwachs von 10% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das Neugeschäftsvolumen beträgt per 30. Juni 2015 24,63 Milliarden Euro und hat sich um 26,3% erhöht. Wechselkursbereinigt hat sich das Neugeschäftsvolumen um 15,3% erhöht. Zum 30. Juni hat sich der Vertragsbestand mit Endkunden auf 4,15 Millionen Verträge erhöht. Das ist ein Plus von 6,6% gegenüber dem Vorjahreswert. Das Wachstum ist insbesondere auf die Region Asien-Pazifik zurückzuführen, in dem sich der Vertragsbestand mit Endkunden um 19,2% erhöht hat. In den Regionen Amerika und Europa, Afrika, Mittlerer Osten verzeichnet Financial Services jeweils ein solides Wachstum in der Kundenfinanzierung. Die Penetrationsrate des Segments, also die Quote der durch Financial Services finanzierten oder geleasten Neufahrzeuge, beträgt im ersten Halbjahr 45,1%. Sie liegt um 4,2 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert und beruht im Wesentlichen auf der Zunahme des Finanzierungsgeschäfts. Die Nachfrage nach Finanzdienstleistungsprodukten hält in allen Wettregionen weiter an, sowohl beim Leasing als auch bei der Kreditfinanzierung. BMW Group Financial Services strebt wie bisher ein profitables Wachstum an und berücksichtigt dabei ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leasing und Finanzierung. Durch das dynamische Wachstum im ersten Halbjahr hat sich das Vorsteuerergebnis von Financial Services um 16,6% auf 1,06 Milliarden Euro erhöht. Attraktive Refinanzierungskonditionen und eine solide Risikosituation begünstigen aktuell die Ergebnisentwicklung des Segments, ebenso wie Währungsumrechnungseffekte von Ergebnissen außerhalb Europas. Das Risikoumfeld zeigt sich insgesamt weiterhin stabil. Sowohl das Preisniveau der internationalen Gebrauchtwagenmärkte als auch die Kreditrisiken sind im Vergleich zum Vorjahr unverändert geblieben. Die Verlustquote für das gesamte Kreditportfolio liegt bei niedrigen 0,34% unter dem Vorjahreswert. Wir betreiben adäquate Risikovorsorge und ein umfangreiches und vorausschauendes Risikomanagement. Auf seiner Basis erwarten wir auch für die zweite Jahreshälfte eine anhaltend stabile Situation für den Restwert und Kreditrisiken. Diese sollte eine weiterhin positive Geschäftsentwicklung im Segment Financial Services unterstützen. Abschließend noch zum Segment Motorräder. BMW Motorrad setzt seinen Erfolgskurs weiter fort mit Bestwerten bei Absatz, Umsatz und Ergebnis. Die Neuausrichtung des Segments und die zielstrebige Ausweitung des Portfolios zeigen positive Wirkung. Im ersten Halbjahr 2015 hat sich der Absatz der Marke um 10,5% auf über 78.000 Zweiräder erhöht. Deutlich gewachsen ist BMW Motorrad dabei in der Heimatregion Europa, in der fast zwei Drittel der Auslieferungen erfolgen. Im chinesischen Markt wächst BMW Motorrad seit dem Markteintritt im vergangenen Jahr dynamisch. Der Umsatz beträgt im ersten Halbjahr 1,19 Milliarden Euro. Die Erlöse liegen auch aufgrund von Währungseffekten um 18,9% deutlich über dem Vorjahreszeitraum. Das EBIT hat sich per Juni auf 227 Millionen Euro nahezu verdoppelt. Das stark saisonal geprägte Geschäftsfeld profitiert neben dem höheren Absatzvolumen vom positiven Mix sowie Währungseffekten. Meine Damen und Herren, ich komme zum Ausblick für die zweite Jahreshälfte. Wir erwarten dass die BMW Group ihren bisherigen Erfolgskurs fortsetzt und im Gesamtjahr neue Höchstwerte bei Absatz, Umsatz und Ergebnis erreichen wird. Dabei legen wir weitgehend konstante Umfeldbedingungen für die kommenden Monate zugrunde. In Erwartung eines weiterhin positiven Geschäftsverlaufs bestätigen wir die für 2015 gesetzten Ziele. Einen soliden Anstieg des Konzernergebnisses vor Steuern, eine solide Absatzsteigerung und eine deutliche Umsatzsteigerung im Automobilsegment sowie eine EBIT-Marge im Korridor von 8-10%. Bei BMW Motorrad planen wir mit soliden Absatzzuwächsen. Im Bereich Finanzdienstleistungen erwarten wir eine Eigenkapitalrendite auf dem Niveau des Vorjahres und damit über den Zielwert von mindestens 18%. Der tatsächliche Geschäftsverlauf kann je nach Entwicklung der politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen von den aktuellen Erwartungen abweichen. Das zweite Halbjahr wird stärker von Investitionen, Entwicklungskosten sowie Personalkosten belastet sein. Sollten die Herausforderungen im chinesischen Markt zunehmen, können wir Auswirkungen auf unsere Prognose nicht ausschließen. Meine Damen und Herren, die BMW Group hat sich ein nachhaltiges Wachstum und eine starke Profitabilität zum Ziel gesetzt. Wir verbessern dafür kontinuierlich unsere Wettbewerbsfähigkeit. Unsere finanzielle Stärke nutzen wir für gezielte Investitionen. Damit passen wir unser Geschäft an veränderte regulatorische Rahmenbedingungen an und entwickeln neue Geschäftsfelder. Auf die Volatilität des wirtschaftlichen Umfelds, aber auch auf langfristige Veränderungen seiner Rahmenbedingungen stellt sich das Unternehmen flexibel ein. Mit seiner klaren strategischen Ausrichtung bleibt es auch in Zukunft auf Wachstumskurs. Vielen Dank.
So, vielen Dank, Herr Dr. Eichener. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben nun Zeit für Ihre Fragen. Ich möchte die Kollegen nun bitten, die technischen Hinweise für die Konferenz zu geben.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir beginnen nun mit der Frage- und Antwortrunde. Wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Telefontasten 01. Sie werden dann der Reihe nach die Möglichkeit erhalten, Ihre Fragen zu stellen. Sollten Sie heute über den Lautsprecher zuhören, möchte ich Sie bitten, Ihre Fragen über den Telefonhörer zu stellen. Vielen Dank und einen kleinen Moment für die erste Frage bitte. Die erste Frage kommt von Markus Passe, Handelsblatt. Ihre Leitung ist jetzt freigeschaltet.
Ja, guten Morgen, die Herren. Ich beschränke mich mal auf China mit meinen Fragen. Die erste ist, Sie haben von Produktionsanpassungen in China geredet. Könnten Sie das ein bisschen beziffern? Welche Modelle drosseln Sie und können Sie uns vielleicht auch eine Zahl geben, wie viele Autos Sie sozusagen aus dem Markt genommen haben? Dann haben Sie gesagt, dass der Wettbewerb zurzeit sozusagen umschifft von China in die USA. Können Sie das ein bisschen näher erläutern, was da für Bewegungen gerade im Markt zu beobachten sind und beteiligen Sie sich auch daran? Und vielleicht zum Schluss noch, ich habe gelesen, dass Sie in China demnächst Internet in den Autos 10 Jahre lang umsonst anbieten. Können Sie das mal erklären, warum Sie das tun und ist das auf China beschränkt oder werden wir das in anderen BMW-Modellen in anderen Ländern auch erleben? Danke.
Gut, vielen Dank, Herr Fasse. Vielleicht nochmal einen Punkt zum letzten. Internet in China, da haben wir uns alle hier angeguckt. Das wissen wir ehrlich gesagt nicht. Das würden wir nachliefern, Herr Fasse. Das müssen wir jetzt erstmal nachprüfen. Das sowohl Herr Eichiner wie Herr Krüger, wir haben uns da wirklich angeguckt. Also wissen wir nicht. Die Aussage kennen wir nicht. So, zum Thema China, Produktionsanpassungen, USA. Ich würde sagen, Herr Krüger, Sie beginnen bitte und dann Herr Eichiner. Herr Krüger, bitte.
Herr Fasse, ich möchte erstmal mit dem Punkt beginnen, dass wir China ja mittel- bis langfristig positiv sehen. Ja, das führt auch dazu, dass wir in den nächsten Jahren ja von 3 auf 6 Modelle lokalisieren, also weitere Modelle dem chinesischen Kunden lokal im Joint Venture anbieten werden. Der Herr Eichinger hat es angesprochen, die Vorbereitungen für diese Themen laufen jetzt. Wir sind gerade in der intensiven Phase und das wird in den nächsten 2-3 Jahren umgesetzt werden. Das heißt, China ist für uns ein wichtiger Markt, auch in Zukunft. Und wir sehen ihn auch weiterhin als Wachstumsmarkt im Premium-Segment, unabhängig von der Volatilität, die wir aktuell sehen, weil das erleben wir auch in jedem von diesen Ländern, Schwellenländern, wo einfach eine hohe Volatilität ausgeprägt ist. Aber China ist für uns ein wichtiger zukünftiger Absatzmarkt.
Vielen Dank, Herr Krüger. Und jetzt Produktionsanpassungen in China und USA. Herr Aichina, bitte.
Also, wie man aus unseren Zahlen sieht, haben wir generell im Konzern die Produktion gegenüber dem Absatz um 16.000 Einheiten zurückgeführt. Das heißt, wir haben die Pipeline gestrafft, um eben flexibel auf Veränderungen reagieren zu können und Überbestände bei den Händlern zu vermeiden. In China war da hauptsächlich die lokale Produktion davon betroffen. Das heißt, gerade der jetzt im Wechsel befindliche Dreier, wo wir einen Facelift haben, das neu in den Markt kommt, war davon betroffen. Das heißt, wir haben die Fahrzeuge vor Facelift da noch etwas stärker zurückgenommen, um wieder ein attraktives Produktmomentum zu bekommen mit dem neuen Auto, das jetzt dann in den Markt kommt. Das waren letztendlich die Maßnahmen, die wir dort vorgenommen haben. Ja, das USA-Thema, das ist klar, der Markt läuft auf 17 Millionen Fahrzeuge hoch und natürlich will jeder Hersteller dort einen Teil des Kuchens haben. Es führt natürlich dazu, dass aufgrund der Spielräume, die durch positive Wechselkurseinflüsse entstehen, natürlich auch mehr Druck in den Markt kommt. Das heißt, es werden tendenziell etwas mehr Incentives gegeben, generell im Markt. Das ist die Entwicklung. Mehr ist dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Im Endeffekt bleiben die Anteile dann doch relativ gleich.
Gut, vielen Dank. Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Gabriel Wirth, Bayerischer Rundfunk. Ihre Leitung ist jetzt freigeschaltet.
Ja, guten Morgen. Und zwar hätte ich eine Frage. Sie haben zum China gesagt, Sie wollen dort die Vertriebsstruktur verbessern. Was heißt denn das konkret? Was muss man sich denn da vorstellen? Gibt es da möglicherweise neue Zahlungen an Händler oder was ist da geplant? Und dann hätte ich noch eine Verständnisfrage. Sie sprechen davon, die Nachfrage nach kompakten Modellen wird größer. Und andererseits, jeder dritte verkaufte BMW ist ein SUV. Sie profitieren ja auch von den günstigen Ölpreisen derzeit. Wie passt das zusammen? Muss man sich dann vorstellen, X1 statt X3 oder X4 statt X5?
Vielen Dank, Herr Wirth. Dann würde ich vorschlagen, der zweite Teil der Frage, Herr Krüger, und dann zu China nochmal Herr Aichina. Herr Krüger, bitte.
Also bei den Kompaktfahrzeugen handelt es sich einerseits im ersten Halbjahr um die Marke Mini natürlich. Wir haben ja ein starkes Wachstum der Marke Mini mit über 25% gehabt im ersten Halbjahr 2015. Das führt dazu, dass der Mix sozusagen mit Kompaktfahrzeugen angereichert ist. Das zweite, wir haben sehr erfolgreich auch den Zweier Active Tourer in den Markt eingeführt im 2015 und bringen jetzt den Zweier Grand Tourer auf den Markt, ein weiteres Fahrzeug in der Kompaktklasse des Premium-Segments. Und es wird auch noch weitergehen, weil wir jetzt im Herbst, dann am 24. Oktober, wird der neue X1, der auch in der Kompaktklasse ist, an dieser Stelle dann in den Händlern angeboten und dem Kunden zur Verfügung stehen. Trotzdem wachsen wir mit den X-Produkten. Also wir haben weiterhin Wachstum mit X5, X6, die ja neu im Markt eingeführt worden sind, ein signifikantes Wachstum, auch mit X3 und X4 weiteres Wachstum. Auch der X4 kommt sehr gut im Markt an. Also wir haben beide Effekte. Weiteres Wachstum mit dem X-Portfolio, aber auch ein Ausbau im Gesamtportfolio mit den UKL-Produkten.
Vielen Dank. Herr Aichina, bitte.
Ja, Vertriebsstruktur war Ihre Frage in China.
Ja.
Also bisher haben die Händler in China ihr Geld im Wesentlichen mit dem Verkauf von Neufahrzeugen verdient und es war aufgrund der hohen Wachstumsraten im Neuwagengeschäft auch nachvollziehbar. Jetzt geht es darum, eine nachhaltige Geschäftsbasis für die Händler hinzustellen, so wie wir das auch in reiferen Märkten sehen, sodass auch mit Gebrauchtwagengeschäft, mit Finanzierung, mit dem After-Sales entsprechend Ertragssäulen aufgebaut werden, die den Händler eben etwas unempfindlicher von volatilen Absatzschwankungen machen. Das ist die Zielrichtung und da arbeiten wir intensiv mit den Händlern dran, sie entsprechend weiterzuentwickeln.
Vielen Dank. Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Hendrik Fahrenholz, Dow Jones. Ihre Leitung ist jetzt freigeschaltet.
Ja, einen schönen guten Morgen. Drei Fragen. Zunächst mal kurz nach China. Der Ad-Equity-Beitrag aus China ist ja zuletzt zurückgegangen, auch wegen der höheren Anlaufkosten, die Sie dort hatten. Die dürften zum Ende des Jahres ja eher geringer ausfallen. Haben Sie da aus dem Grund eine Einschätzung für den At-Equity-Beitrag? Der könnte ja dann eher wieder höher ausfallen. Zweite Frage, positiv fällt auf, wenn man auf China blickt, die Lieferungen und Leistungen an das chinesische Joint Venture sind ja auch im zweiten Quartal gestiegen. Wie kommt das eigentlich trotz der Entwicklung in China? Und dritte Frage, ganz allgemein, Sie sprechen von einer gedämpften Ergebnisdynamik. Was kann man sich darunter eigentlich vorstellen? Meinen Sie damit ein geringeres Wachstum als im ersten Halbjahr oder ein geringeres Wachstum als im vergangenen Jahr? Wie ist das zu verstehen?
Gut, vielen Dank, Herr Farnhold. Ich würde mal sagen, Herr Aichiner, das sind die richtigen Fragen für Sie. Ich darf gleich mal übergeben mit dem At-Equity-Beitrag vielleicht als erstes.
Ja, ich hatte ja schon erwähnt, wir sind im Modellwechsel beim Dreier ein ganz wesentliches Fahrzeug in China, in unserem Joint Venture, und der findet jetzt dann statt. Das heißt, in der zweiten Jahreshälfte laufen dann die neuen Fahrzeuge hoch. Insofern denke ich, müsste sich der At-Equity-Beitrag wieder etwas stabilisieren. Gleichwohl ist natürlich die Gesamtentwicklung in China auch zu beachten, die derzeit, wie wir alle erlebt haben, schon deutlich unter Druck steht. BMW ist ja insgesamt um 2,3% gewachsen in China. Das heißt, im Vergleich zu Vorjahren, wo man zweistelliges Wachstum haben, ist das natürlich deutlich zurückgegangen, ist der Situation geschuldet, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte. Sie kennen, denke ich, die Umstände, die dahinter stehen. Aber zum Joint Venture jetzt langsam wieder, denke ich, etwas positivere Effekte aus dem Portfolio. Die Vorleistungen bleiben, denn wir bauen ja letztendlich die Kapazität für drei weitere Produkte aus, und wir bauen, was ich in meiner Rede schon angesprochen habe, auch noch ein Motorenwerk. Das heißt, das ist schon erhebliche Investitionen in die Zukunft des Joint Ventures, die jetzt getätigt werden müssen und natürlich dann erstmal zu Belastungen führen. Also wir haben zwei gegenläufige Effekte, die dort wirken werden. Sie haben dann auch noch die Lieferungen angesprochen. Ja, das ist natürlich jetzt auch so zu sehen, dass wir mit entsprechenden Kits, also Teile setzen, den Modellwechsel beim Dreier entsprechend unterstützen müssen. Also wie ich hatte ja erwähnt, wir haben im Auslauf des alten Modells erstmal auf die Bremse getreten, sind etwas zurückgefahren, um auch die Bestände zu bereinigen. Auch vor dem Hintergrund der etwas rückläufigen Nachfrage müssen jetzt das neue Fahrzeug aufbauen. Das heißt, da müssen im Vorlauf natürlich dann die Teilesätze nach China gebracht werden, und das führt dann auch zu entsprechenden Effekten, die wir letztendlich in den Zahlen auch sehen. Und wir sollten auch nicht vergessen, dass natürlich auch Wechselkurseffekte jetzt da wirken aufgrund des schwachen Euros. Die Ergebnisdynamik durch geringeres Wachstum in China. Ja, ist klar, wenn man weniger Fahrzeuge verkauft, wird es natürlich auch dynamisch etwas schwierig, das Ergebnis zu halten. Aber es ist nicht nur das Thema Stückzahlen, das uns in China betrifft. Ich hatte es ja auch schon angesprochen in der Rede, aufgrund der Tatsache, dass das Preisniveau in China derzeit doch unter Druck geraten ist, haben wir auch Pricing-Effekte zu verzeichnen, die natürlich sich auch im Ergebnis bemerkbar machen.
Gut, vielen Dank. Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Mirko Reibka, Plato Brief. Ihre Leitung ist jetzt freigeschaltet.
Guten Morgen. Ich hätte eine Frage zu den Währungseffekten. Vielleicht Herr Aichiner, ich weiß es nicht, ob Sie sagen können, wie hoch der Effekt bei der Marge ist, wenn man den rausrechnet, den Währungseffekt. Und dann, Herr Krüger, vielleicht können Sie nochmal zur Strategie, die Sie ja jetzt überarbeiten, ein paar Worte verlieren. Zum einen vielleicht vorausgeschickt, wann kann man denn da Ergebnisse erwarten? Und vielleicht können Sie uns schon jetzt einen Eindruck geben, in welche Richtung das gehen wird. Also ich denke mal, ein Thema Kosten ist sicherlich eines, wenn die Märkte künftig weniger dynamisch wachsen und mehr Preisnachlässe eine Rolle spielen. Aber ich weiß auch nicht, was Ihre künftige Strategie beispielsweise bei Elektrofahrzeugen angeht. Ist das noch ein Schwerpunkt oder muss man da jetzt mehr drauf schauen, womit sich auch Geld verdienen lässt? Vielleicht haben Sie da schon ein paar Ideen für uns. Dankeschön.
Okay, vielen Dank, Herr Reibka. Herr Krüger zunächst und dann Herr Aichiner. Herr Krüger, bitte.
Ja, Herr Reibka, wie ich es angesprochen habe, der Strategieprozess läuft. Es ist zu früh, jetzt irgendwelche Details zu nennen an der Stelle. Wir befassen uns da ganz intensiv mit Umfeldtrends, Veränderungen für die nächsten 10, 15, 20 Jahre. Möchte aber eins mal rausnehmen, einen Trend, der sicherlich klar erkennbar ist und der unsere Industrie verändert, ist das Thema Digitalisierung. Im Rahmen dessen hatte ich ja auch nochmal angesprochen, dass die Übernahme des Kartendienstes hier von Nokia durch die drei deutschen Premium-Hersteller ein strategischer Baustein ist, weil sozusagen Digitalisierung, eine hochauflösende Karte spielt in Zukunft für autonomes Fahren, hochautonomes Fahren eine wichtige Rolle. Da ein Beispiel, wo sich das Geschäft verändert, einfach aus der Strategie.
Gut, Herr Aichiner, bitte.
Ihre Frage nach der Wirkung der Währungsveränderung im Ergebnis, also bei Automobilen haben wir aus Währung und Rohstoffen einen positiven Effekt und der ist im ersten Halbjahr niedrig dreistellig. Das ist das, was wir sagen können. Auf die Marge bezogen kann ich Ihnen das jetzt so schnell nicht umrechnen. Da müssen Sie auch berücksichtigen, dass der Währungseffekt natürlich auch sehr viel stärker im Umsatz wirkt. Das heißt dann im Nenner, wenn das Ergebnis dann im Zähler steht, weil das Ergebnis natürlich aufgrund der Sicherung erstmal nachläuft. Also der Euro ist ja sehr schnell schwach geworden. Das heißt, wir bewerten ja dann den Umsatz zum Stichtag und haben sofort die Effekte und das Ergebnis läuft dann der Währung ein Stück zeitversetzt nach. Insofern ist das, denke ich, bei den Margenbewertungen auch ein Stück zu berücksichtigen, wenn Sie auf die Relation schauen.
Vielen Dank. Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Elisabeth Beermann, Bloomberg News. Ihre Leitung ist jetzt freigeschaltet.
Hallo, guten Morgen. Ich hätte zwei Fragen. Zum ersten nochmal zu China. Sie sagen, dass der Verkauf in China im ersten Halbjahr um 2,3% angestiegen ist. Könnten Sie noch nähere Aussagen dazu machen, was Sie im zweiten Halbjahr erwarten, ob das dynamischer verlaufen wird oder ob wir vielleicht insgesamt für das Jahr ein rückläufiges Volumen sehen könnten? Und die zweite Frage geht um die Nokia Here Akquisition. Planen Sie weitere Mitglieder dort ins Konsortium zu holen? Laufen da vielleicht schon Gespräche? Und in zweiter Linie da, wie stellen Sie sich die Mitarbeit mit direkten Konkurrenten Audi und Mercedes in der Praxis vor? Haben Sie da schon konkrete Ansätze, um sicherzustellen, dass diese Zusammenarbeit funktioniert? Danke.
Gut, vielen Dank, Frau Beermann. Ich würde mal sagen, zum ganzen Komplex Nokia hier, Herr Krüger bitte und dann Herr Aichiner. Herr Krüger bitte.
Also ich möchte das nochmal einordnen. Hier soll ja sozusagen dauerhaft als offene, unabhängige und wertschaffende Plattform für cloudbasierte Karten- und Mobilitätsdienstleistungen laufen. Das heißt, wir haben alle ein gemeinsames Interesse, dass sozusagen das ein erfolgreiches Unternehmen für die Zukunft ist. Und ich glaube, das verbindet. Die Digitalisierung und die Karte ist in dem Zusammenhang wichtig und hat eine hohe strategische Bedeutung. Und die Unternehmen konzentrieren sich darauf, dass man sagt, hier soll auch weiterhin unabhängig bleiben. Das ist ganz, ganz wichtig und bleibt offen auch für andere Kunden und andere Branchen, weil auch dort Interesse an der Karte besteht. Also von der Warte ist das so die Einordnung des Themas.
Gut, vielen Dank. Dann haben wir noch eine Frage zu China. Herr Dr. Aichiner, bitte.
Ja, ich hatte schon erwähnt, dass wir jetzt Veränderungen im Produktportfolio bekommen im Joint Venture, dadurch, dass wir eben einen facegelifteten neuen Dreier jetzt dann einführen im Markt. Daraus müssten auch, sage ich mal, positive Absatzeffekte generierbar sein. Und auch im Import sehen wir beispielsweise einen neuen Siemer, der dann Ende des Jahres kommt, der natürlich dann auch wieder Impulse geben soll. Gleichzeitig muss natürlich insgesamt die Entwicklung in China letztendlich beachtet werden und da sehen wir derzeit also keine zusätzlichen Nachfrageimpulse, das tritt ja momentan eher das Gegenteil ein. Also wir rechnen schon mit einem Wachstum im zweiten Halbjahr in China, aber das wird definitiv nicht zweistellig sein.
Vielen Dank. Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Irene Preisinger, Reuters. Ihre Leitung ist jetzt freigeschaltet.
Guten Morgen, die Herren. Auch noch eine Nachfrage zu China, eine Zahlenfrage. Wie hoch war denn der Ergebnisbeitrag im Q2 im Vergleich zum Vorjahr? Und dieses auf die Bremse treten, was Sie gesagt haben für China, was wir auch von Russland schon gehört haben, gilt es auch für andere Regionen noch? Oder ist beispielsweise jetzt Mexiko und Brasilien, ist da der Hochlauf und der Werksneubau und Ausbau, ist das alles wie geplant oder tritt man auch hier ein bisschen auf die Bremse? Und Frage noch zu Nokia hier. Es ist ja das Problem, dass man sich jetzt auf dieser gemeinsamen Plattform differenzieren muss von den Konkurrenten. Wann kann man denn da erste Ergebnisse von Ihrer Seite zu erwarten und in welche Richtung könnte das gehen?
Gut, dann fangen wir an mit Herr Eichinger nochmal zum Ergebnisbeitrag China und dann Herr Krüger. Herr Eichinger, bitte.
Also ganz konkret, Frau Breisinger, kann ich Ihnen die Zahlen geben. Wir hatten in Q2 14 einen Ergebnisbeitrag aus dem Joint Venture von 202 Millionen und wir haben jetzt im Q2 2015 einen Ergebnisbeitrag von 156 Millionen.
Vielen Dank. Dann Herr Krüger, auf die Bremse treten war die zweite Frage und dann nochmal zum Thema hier Differenzierung und wann ist mit einem Ergebnis zu rechnen. Herr Krüger, bitte.
Also Mexiko und der Werksneubau, da bleibt, wie ich es in meiner Rede ausgeführt habe, alles bei dem, wie wir es entschieden haben. Das Werk wird 2019 anlaufen, hat eine Kapazität von 150.000 Einheiten, ist ein wichtiger Ergänzungsbaustein in dem Thema. Wir haben das Werk Spartanburg ausgebaut, das wird Ende 2016 abgeschlossen sein mit 450.000 Einheiten. Dazu kommt die Kapazität für Mexiko, sodass wir dann in Summe 600.000 Einheiten Kapazität im NAFTA-Raum haben und die NAFTA-Region bleibt von weiterhin hoher strategischer Bedeutung für die BMW Group, auch im Bereich Natural Hedging. Das Thema hier, da möchte ich vielleicht erst nochmal darauf eingehen, dass wir sagen, das muss ja jetzt auch erstmal abgeschlossen werden, die ganze Transaktion und durch die zuständigen Kartellbehörden bis Anfang 2016 genehmigt werden. Und alles Weitere ist heute dazu nicht zu befinden.
Vielen Dank. Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Frederik Steiner, Dow Jones. Ihre Leitung ist jetzt freigeschaltet.
Hallo, Friedrich Herriger ist mein Name. Vielen Dank, dass Sie meine Fragen annehmen. Einmal wollte ich Sie auch nochmal zu China fragen. Sie haben gesagt, dass die Herausforderungen in China Effekte auf Ihren Ausblick haben könnten, dass Sie das nicht ausschließen könnten. Könnten Sie genauer sagen, welchen Teil des Ausblicks das dann vermutlich negativ beeinflussen würde? Ist das Vorsteuergewinn oder die Marge oder der Umsatz oder alles, den Sie dann möglicherweise senken müssten, so verstehe ich das. Und dann die zweite Frage, Sie haben gesagt, dass die Konkurrenz sich intensiviert hat auf mehreren Märkten. China und USA haben Sie genannt. Wer ist da der Konkurrent, der den größten Druck macht? Danke.
Vielen Dank, Herr Steiner. Herr Eichinger, bitte.
Also, wir sehen, wie ich schon in der Rede erwähnt hatte, ist es schwer einzuschätzen, wie die Entwicklung in China nun konkret weitergeht. Wir müssen dort mit Annahmen leben. Wir gehen davon aus, das hatte ich schon erwähnt, dass wir auch im zweiten Halbjahr wachsen werden in China. Und das ist die Stütze auch unserer Prognose, unserer Guidance. Sollte die Entwicklung ein Wachstum nicht ermöglichen, dadurch, dass eben die Wirtschaft dort stark zurückgeht, die Nachfrage weiter zurückgeht oder sich irgendwelche Bubbles auflösen, die zu einer reduzierten Nachfrage führen, dann spürt man das natürlich sofort im Absatz, damit im Umsatz, damit im Ergebnis, vor allem im Geschäftsfeld Automobile. Das wäre dann die Konsequenz. Sie ist, ich möchte das nochmal betonen, nicht Bestandteil unserer Prognose und auch nicht die Annahme unserer Prognose. Aber es ist natürlich nicht auszuschließen, dass auch eine negativere Entwicklung als die, die wir jetzt angenommen haben, eintreten kann. Und das ist das, was wir angesprochen haben mit dieser Aussage. Ja, Konkurrenz ist, würde ich sagen, unterschiedlich von Markt zu Markt. Das kann man nicht sagen, dass es nur einer ist. Es gibt Märkte wie in den USA, da haben wir auch japanische Player, die sehr stark sind und gerade enorme Dynamik gewinnen. Und der chinesische Markt hat auch seine eigenen Gesetze. Also ich denke, da kann man jetzt nicht einen herausheben, der da besonders, hervorsticht. Wir haben überall ausreichend gut Wettbewerb.
Danke. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben jetzt 11:03. Ich denke, wir können noch eine Frage auf jeden Fall nehmen. Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Marc Schneider, Wirtschaftsmagazin Bilanz. Ihre Leitung ist jetzt freigeschaltet.
Vielen Dank, guten Morgen. Ich habe noch eine Nachfrage zum Preisdruck in den USA. Halten Sie sich da stärker zurück mit Incentives als andere? Sieht man das in dem leichten Rückgang im vergangenen Monat oder gucken Sie eher, dass Sie Ihren Marktanteil halten? Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Schneider. Herr Dr. Eichinger, bitte.
Also, Sie können sich natürlich der Preisentwicklung in so einem Markt nicht ganz entziehen. Wir versuchen das balanciert zu machen. Das heißt, wir suchen abzuwägen Marktanteil versus der Ergebnisqualität, die wir anstreben in diesem Markt. Das sind Einzelfallentscheidungen, die natürlich unterschiedlich ausfallen, ob es jetzt um ein Fahrzeug beispielsweise geht, das sich im Auslauf befindet, wie unser Sima, oder ob es sich um ein Fahrzeug handelt, das wir gerade neu einführen, wo wir natürlich dann nicht bereit sind, große Nachlässe zu geben. Also mehr kann man dazu nicht sagen. Wir können uns nicht aus dem Markt preisen und dann komplett Marktanteile aufgeben. Wir wollen auch nicht zu viel geben. Das ist eine Entscheidung, die quasi auf Tagesbasis immer wieder neu zu fällen ist, wenn der Wettbewerb auch seine Konditionen anpasst und stellt.
Gut, vielen Dank, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns mit dabei waren. Wir wünschen Ihnen jetzt eine erholsame Urlaubszeit und freuen uns natürlich, Sie alle wieder auf der IAA in diesem Jahr wiederzusehen. Vielen Dank und bis bald.